Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Musik. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Vergangene Woche verstarb eine der sagenumwobensten Persönlichkeiten des Heavy Metal. Black Sabbath-Sänger Ozzy Osbourne. Ozzy war eine Legende, weil er in der ersten richtigen Heavy-Metal-Band des Planeten sang und weil er auf schwer zu fassende Weise beim Publikum gut ankam. Mehr darüber später. Heute geht es hier aber nicht um den Sabbath-Ozzy, sondern um seine Solo-Karriere nach dem Ausstieg aus der Band. Das geschah im Jahr 1979 angeblich, weil er zu exzessiv dem Alkohol und den Drogen zusprach, selbst für eine Band wie Sabbath, die insgesamt keine Kostverächter waren. Es hätte also gut sein können, dass an diesem Punkt Ozzy Osbourne in der Versenkung verschwindet. Doch mit Hilfe seiner späteren Ehefrau Sharon Arden, Tochter von Musikmanager Don Arden, schaffte Osbourne nicht nur den Neustart, sondern auch den Aufbau einer der erfolgreichsten und langlebigsten Solokarrieren im Hardrock und Heavy Metal. Und es gab nicht wenige, die sich damals fragten, warum Sharon ausgerechnet an dem liebenswerten, aber völlig chaotischen Ozzy einen Narren gefressen hatte. Gleich sein Solo-Debüt, Blizzard of Oz von 1980, war ein voller Erfolg. Ein entscheidender Faktor dabei war die Verpflichtung des jungen Gitarrengenies Randy Rhoads, der mit seinem neoklassisch geprägten Stil Osbournes Musik einen frischen, melodischen und virtuosen Anstrich verpasste. Es war immer noch heavy, es klang aber nicht mehr wie Black Sabbath. Hier ist Crazy Train.
We'll be right back.
Ozzy Osbourne mit Crazy Train, ein Song, der immer noch gerne bei großen Sportveranstaltungen gespielt wird. Das ikonische Intro vergisst man nicht so schnell. Songs wie Crazy Train, Mr. Crowley oder Suicide Solution gehören bis heute zum Standardrepertoire. Besonders letzterer Song sorgte für Schlagzeilen, als Eltern ihn für den Suizid eines Jugendlichen verantwortlich machten. Ein früher Fall von Moral Panic in der Rockmusik. Ozzy Osbournes Karriere ist ohnehin untrennbar mit Skandalen und Exzessen verbunden. Ob es um die berüchtigte Szene geht, in der er auf der Bühne einer Fledermaus den Kopf abbeißt, was er angeblich für ein Gummitier hielt, oder der Vorfall, als er betrunken in einem Frauenkleid an einem Brunnen in Texas pinkelte, was beinahe ihn seine Ehe kostete. Die Anekdoten sind zahllos. Jetzt hören wir aber erstmal wieder Musik von Ozzy Osbourne. Hier ist der gerade schon erwähnte und kontroverse Song Suicide Solution.
Bye.
Ozzy Osbourne mit Suicide Solution, Lösung Selbstmord also. Das Solo-Debüt war gleich ein großer Erfolg. Platz 7 in der britischen Heimat, dazu Platz 21 im riesigen US-Markt, das war eine solide Basis für die Zukunft. Insgesamt wurde allein in den USA von Blizzard of Oz 5 Millionen Exemplare verkauft. Diary of a Madman von 1981, das zweite Album mit Randy Rhoads, führte den Erfolgsweg fort. Tragischerweise kam Rhoads 1982 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Bei einem Zwischenstopp auf Tour in der Nähe eines kleinen Privatflughafens entschied sich der Busfahrer, Flugkunststückchen mit einer kleinen Privatmaschine aufzuführen. Dabei hatte er immer wieder diverse Bandmitglieder an Bord. Er versuchte immer wieder so knapp wie möglich über den parkenden Tourbus zu fliegen, um die dort teilweise schlafenden Passagiere zu erschrecken. Ein paar Mal gelang es, mit Rhoads an Bord streifte jedoch ein Flügel den Bus, die Maschine geriet ins Schlingern und krachte in einen Baum. Alle drei Insassen waren auf der Stelle tot. Osbourne war schwer erschüttert. Rhoads gilt bis heute als einer der größten Gitarristen der Rockgeschichte. Seine Kombination aus klassischem Einfluss und metallischer Präzision hat viele spätere Musiker geprägt. Hier ist Ozzy Osbourne mit Randy Rhoads aus dem zweiten Album Diary of a Madman mit dem Song Flying High Again.
Bye.
Flying High Again von Ozzy Osbourne, in diesem Fall leider nicht Flying High Enough, wenn man an das tragische Ende des Gitarristen denkt. Nach Rhodes Tod wurde Jake E. Lee engagiert, ein technisch brillanter Gitarrist mit deutlich bluesigerem Einschlag. Mit ihm erschien Bark at the Moon, dessen Titelsong zu einem Klassiker wurde. Auch wenn das Album insgesamt weniger homogen als die Rhodes-Platten wirkte, ist es ein solides Werk mit einer düsteren Atmosphäre und einem ausdrucksstarken Osbourne. The Ultimate Sin von 1986 dagegen ist das wohl am wenigsten geliebte Album dieser Ära, auch von Ozzy selbst. Der Glam-Metal-Ansatz, weil damals Mitte der 80er ja Glam-Metal, Hair-Metal gerade in den USA eine Riesensache war, und die poppigere Produktion von Ron Nevison ließen das Album etwas beliebig erscheinen, obwohl der Hit Shut in the Dark aus dieser Phase stammt. Ohne Sharon Osbourne wäre Ozzy zu dieser Zeit vermutlich an seiner eigenen Selbstzerstörung zugrunde gegangen. Es gibt eine Episode, die seine Brüder im Drogenkonsum, nämlich Motley Crue, in ihrer Autobiografie beschrieben hatten. Ein gemeinsamer Poolnachmittag in Kalifornien ohne Bewachung durch Ozzys Ehefrau endete damit, dass Ozzy statt Kokain eine Line Ameisen schnupfte. Meist hatte Sharon ihn besser im Griff, sie managte seine Karriere mit eiserner Hand, schützte ihn vor sich selbst, was auch bitter nötig war, denn ohne Aufsicht leistete er sich solche Episoden wie die von gerade eben. Außerdem machte sie ihn gleichzeitig zu einer Marke. Sie organisierte das Ozfest, ein Metal-Festival, das ab 1996 viele Nachwuchs-Acts unterstützte und zugleich Osbournes Legendenstatus zementierte. Hier ist Ozzy Osbourne mit dem Song Shot in the Dark.
Dreaming.
Ozzy Osbourne mit Shot in the Dark, ein Schuss ins Dunkle, auf Deutsch würde man dazu Zufall sagen. Auf dem nächsten Album von Ozzy Osbourne, das No Rest for the Wicked hieß, arbeitete Ozzy zum ersten Mal mit dem Produzenten Roy Thomas Baker zusammen, der die legendären Queen-Alben der 70er produziert hatte. Anders als die opulenten Queen-Werke war das fünfte Ozzy-Solo-Album vor allen Dingen eins, ein Brett. Das lag mal wieder an Ozzys neuem Gitarrenpartner. Mit Zakk Wylde, einem muskulösen Gitarristen mit Vorliebe für Pinch-Harmonics und schwere Riffs, bekam Osbourne einen neuen kongenialen Partner. No Rest for the Wicked, das 1988 erschien, brachte wieder mehr Schmutz und Aggression in Osbournes Sound. Ozzy war auf gute und kreative Gitarristen angewiesen. Zu Sabbath-Zeiten war Tony Iommi, der Gitarrenmeister, für die meisten Songs zuständig gewesen. Ozzy durfte Iommis Riffs mit Melodien und Texten veredeln, wobei er, wenn man ganz ehrlich ist, selten mehr tat, als mit der Melodie dem Gitarrenriff zu folgen. Das sollte man nicht vergessen, wenn Ozzy jetzt von Leuten nach dem Tod zum Erfinder des Heavy Metal gekürt werden soll. Bei allem Respekt, der Titel gebührt Tony Iommi und sonst keinem. Aber zurück zu No Rest for the Wicked. Weniger poppige Sounds bedeuteten dann auch keine Single-Hits. Trotzdem lief die Platte gut, auch wenn sie inzwischen leider etwas in Vergessenheit geraten ist. Wir hören einen Song aus No Rest for the Wicked und der heißt Devil's Daughter. We'll be right back. Ozzy Osbourne Solo mit Devil's Daughter. Nach 3 Jahren Pause war es mit der neuen Härte schon wieder vorbei. No More Tears war wesentlich abwechslungsreicher und ja, auch kommerzieller. Mit Songs wie dem Titeltrack Mama, I'm Coming Home und I Don't Wanna Change the World. Für letzteren Song gab es sogar einen Grammy. Wiles Gitarrenspiel ergänzte Osbournes zunehmend melodischeren Gesang hervorragend. Der Mix aus Metal, Hardrock und eingängigem Songwriting war zeitgemäß und anders als viele Hardrock- und Metalgrößen der späten 80er und frühen 90ern traf Ozzy die Grunge-Welle aus Seattle nicht so heftig. Nicht mit voller Wucht. Schließlich gehörten Sabbath und Led Zeppelin zu den großen Säulenheiligen der Grunge-Bands. Vor allen Dingen Gruppen wie Soundgarden und Alice in Chains hätten ohne diese Vorväter sicher so nicht geklungen. Ozzys Suchtprobleme zogen sich allerdings durch die Jahrzehnte. Mehrfach war er dem Tod nahe. In Interviews erklärte er später, er habe überlebt, weil selbst der Teufel ihn nicht haben wolle. In späteren Jahren, nach mehreren Entgiftungen, schaffte er es, nüchtern zu bleiben. Zumindest teilweise. Hier ist No More Tears.
Yeah.
Ozzy Osbourne mit No More Tears. In den 90ern kündigte Osbourne mehrfach seinen Rückzug an, nur um dann doch weiterzumachen. Osmosis von 1995 war düsterer und experimenteller, konnte aber nicht ganz an die vorherigen Alben anschließen. Mit Down to Earth von 2001, seinem ersten Album nach 6 Jahren, versuchte er sich an einem moderneren Nu-Metal-Sound, was durchwachsen aufgenommen wurde. Der Song Dreamer zeigte aber seine nachdenklichere Seite und wurde ein großer Hit. Es war seine Frau Sharon, die Osbourne in den 2000ern zu einer Popkultur-Ikone machte, indem sie das Familienleben der Osbournes für das Reality-TV öffnete. Die MTV-Serie The Osbournes zeigte den exzentrischen Alltag von Ozzy, Sharon und den Kindern Jack und Kelly. Fluchend, chaotisch, unterhaltsam. Man könnte sagen, sowas wie die amerikanischen Fußbräuchs. Die Show machte ihn zum Liebling eines neuen Publikums, kostete ihn aber auch ein Stück mythischen Rockmythos. Aus dem dunklen Lord wurde ein tapsiger, zuweilen komischer Familienvater. Die Show war allerdings ein großer Erfolg, rückblickend aber vielleicht eine zwiespältige Episode. Aber auf dem Konto hat's geklingelt, da können wir uns sicher sein. Dafür hat Sharon schon gesorgt. Hier ist Ozzy Osbourne mit Perry Mason.
We'll be right back.
Perry Mason von Ozzy Osbourne. Spätere Alben wie Black Rain oder Scream bewegten sich im Grenzbereich zwischen Relevanz und Routine, solide, aber nicht bahnbrechend. Mit Ordinary Man überraschte Osbourne 2020. Es war sein erstes Album nach fast einem Jahrzehnt und zeigte einen melancholischeren, autobiografischen Ton. Die Zusammenarbeit mit Produzent Andrew Watt, Elton John, Slash und Duff McKagan ließ das Album wie einen Rückblick auf sein Leben wirken. 2022 folgte Patient Number 9, das stilistisch vielfältiger war und mit Gästen wie Jeff Beck und Eric Clapton aufwartete. Trotz gesundheitlicher Probleme zeigte Osbourne sich hier kreativ ungebrochen. Viele sahen das Album als würdigen Schlusspunkt, obwohl man das bei Ozzy nie endgültig sagen konnte. Ozzy Osbourne war zu dieser Zeit längst eine lebende Legende, die ihrem Ruf gar nicht mehr hätte zerstören können. Die legendäre Karriere plus der ziemlich einzigartige Spitzname sorgten dafür, dass Osbourne ins Pantheon der ganz Großen einzog, zusammen mit Lemmy, Iggy und all den anderen. Wenn er sonst nichts war, dann war er immerhin ein Typ. Und er hatte eine Frau, die dafür sorgte, dass er nicht völlig aus der Spur lief, was vermutlich ein ziemlicher Knochenjob war. Mitte der 10er Jahre gab es eine Abschiedstour von Ozzy mit Sabbath. Später war er von einer Parkinson-Krankheit gezeichnet. Trotzdem schaffte er es noch ein letztes Mal mit Sabbath in seiner Heimat Birmingham auf der Bühne zu stehen bzw. zu sitzen für 4 Songs des großen Abschiedskonzerts mit Stargästen aus aller Welt. Nur eine Woche später kam dann die Todesnachricht. Er hatte tatsächlich für den letzten Auftritt auch wirklich die letzten Kräfte mobilisiert. Ozzy Osbourne, der Prince of Darkness, ist von uns gegangen. Das war Musikradio 360 für diese Woche. Nächste Woche gibt's eine neue Folge. Bis dann. Tschüss.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.